Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts, zu einer sehr besonderen. Wir zeichnen heute live in der Tirolia Buchhandlung in Innsbruck auf. Das ist eine Premiere und es ist unsere 100. Folge, also auch noch ein Jubiläum, das dann für alle, die jetzt hier sitzen, schon am Montag erscheinen soll und hoffentlich auch technisch klappt. Ich glaube, ich darf verraten, wir sind ein bisschen nervös. Wir hatten die üblichen technischen Probleme, nur mal andere heute und können jetzt aufnehmen. Freuen uns, dass ihr alle da seid, dass ihr uns heute live zuhört.
Ja, freuen wir uns total. Normalerweise haben wir nur das Problem, dass Katharinas Geräuschschutz gegen ihr Mikrofon klappert. Heute haben sich die Mikrofone nicht verbunden, das Internet ist zwischendrin ausgegangen. Also wir werden ganz schön auf die Probe gestellt, aber das kennt man ja als Mama, glaube ich, eh ganz gut, dass man sehr flexibel sein muss und mal schnell vielleicht auch ein bisschen improvisieren muss. Aber wir freuen uns ganz besonders, weil wir eingeladen wurden vom Lady Circle hier in Tirol und dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Ich blende euch auch mal schnell das Logo ein und in die Shownotes kommt auch, wo ihr den Lady Circle findet, falls ihr ihn unterstützen möchtet. Und freuen uns sehr, dass wir dieser Einladung folgen konnten und dass auch die Zusammenarbeit mit dem Lady Circle jetzt von meiner Seite auch schon so lange so gut funktioniert. Ich finde es immer ganz besonders toll, was ihr da macht. Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns. Und die passende Kulisse für unser heutiges Thema auch, oder?
Ja, sehr gut.
Ja, weil wir haben das Thema Kinderbücher mitgebracht. Und zwar nicht irgendwelche Kinderbücher, also wir werden heute nicht über Regenbogen pupsende Einhörner sprechen, sondern über Kinderbücher, die wir glauben, dass sie Mama-Fürsorge sind, weil sie Müttern und natürlich auch Papas, also Vätern, Eltern, Bezugspersonen, auch Fachkräften helfen können, mit Kindern über schwierige Themen ins Gespräch zu kommen oder bei einem schwierigen Thema zu begleiten. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar Themen an, die in Kinderbüchern gut behandelt wurde und haben unsere Favoriten mitgebracht.
Ich habe das in den letzten Monaten auch gemerkt. Wer uns auf YouTube sieht, Michelle und ich sitzen in dicken Hoodies hier, weil wir eigentlich im März schon mal diese Veranstaltung machen wollten und jetzt schwitzen wir im Juni in diesen Hoodies.
Aber man muss schon sagen, sie ist echt cool geworden.
Weil wir eigentlich März geplant hatten und ich habe im März meinen Papa verloren. Und deswegen mussten wir das verschieben und da war ich wieder mal sehr dankbar, dass es Kinderbücher gibt, die einen unterstützen in dieser Zeit. Weil das war natürlich nicht nur für mich schwierig, das ist auch nach wie vor für meine beiden Söhne schwierig. Und für mich das erste Mal, dass ich Trauer auch bei Kindern begleiten muss. Und wir werden das Thema haben wir heute auch dabei, das übernimmt aber Michelle, weil ich noch so nah dran bin. Aber da ist mir wieder bewusst geworden, dass Kinderbücher auch wahnsinnig wertvoll sind, um ja so emotionale Ausnahmezustände oder auch den emotionalen Ausnahmealltag zu begleiten und da auch für uns Mütter und auch Väter, für Eltern eine gute Unterstützung sind.
Genau. Wir haben dabei Trauer, wie die Katharina schon gesagt hat. Wir haben aber auch dabei große Gefühle, vor allem Wut haben wir uns mal angeschaut. Und weil ich das aus dem Beruf kenne, dass Mütter an den Wutausbrüchen ihrer 2-3-Jährigen dann doch schon mal ganz schön in Schwitzen kommen oder zu knabbern haben. Wir haben noch dabei, relativ aktuell haben wir uns gedacht, wir nehmen mal noch Demokratie mit ins Paket und auch Feminismus und Rassismus. Also so brandaktuelle Themen haben wir dabei. Was haben wir noch dabei? Lass mal schauen. Genau, psychische Erkrankungen von Müttern. Und die, da habe ich euch zwei Bücher mitgebracht, die ich wirklich auch im beruflichen Alltag ganz viel empfehle und nutze und die da richtig hilfreich sein können, diese Sprachbarriere zu überbrücken, wenn die Kinder merken, mit Mama ist irgendwas, aber man hat noch keine Worte dafür, vor allem nicht als Kind. Und Mütter oder psychisch kranke Elternteile haben natürlich dann auch eine große Hemmung, darüber zu sprechen. Denn man schämt sich, man will das Kind nicht belasten, man will es schützen. Und da kann so ein Kinderbuch halt richtig gut dabei helfen, einen Zugang zu einer psychischen Erkrankung zu finden, der das Kind nicht überfordert und trotzdem es begleitet bei dem Gefühl so, ja, was du spürst, ist richtig. Da ist was mit Mama oder Papa. Und es hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht schuld. Mama ist nicht traurig, weil du dein Kinderzimmer nicht aufgeräumt hast, sondern Mama ist traurig, weil alles zu viel ist, weil der Kopf gerade im Moment falsch verdrahtet ist. Und das ist eine Riesenentlastung für Kinder. Und diese Sprachlosigkeit, die wir bei Themen wie Trauer, Rassismus, wo man auch nie weiß, was darf man sagen, wie soll man es ausdrücken, was ist gerade momentan politisch korrekt, und eben auch bei psychischen Krankheiten sind wir oft sprachlos, und Kinderbücher können uns da die Sprache zurückgeben. Das finde ich richtig cool.
Ja, mein Motto ist ja sowieso, es gibt für jedes Problem ein passendes Buch. Ja. Ich löse meine Lebensprobleme immer mit Büchern.
Und, oder du schreibst sie.
Oder ich schreibe sie, ja. Und das ist eben auch bei Kinderbüchern der Fall. Bevor wir jetzt die einzelnen Bücher vorstellen, wollen wir ganz kurz mal drauf eingehen, wie ich eigentlich als Mama oder Papa entscheide, was ein gutes Kinderbuch ist. Ja, die Frage kriegen wir öfter. Die Kolleginnen hier aus der Buchhandlung, die werden die auch oft kriegen. Es ist gar nicht so einfach, aber es gibt schon ein paar Dinge, an denen man sich orientieren kann, wenn man Kinderbücher auswählt. Die eine Frage ist die Sprache kindgerecht? Das klingt nämlich so einfach und viele sagen, ach, Kinderbücher schreiben, das ist ja einfach. Aber wenn man dann versucht, eins zu schreiben, merkt man, dass es eben gerade schwierig ist, diese einfache Sprache auch umzusetzen, dass sie ja realistisch klingt, dass sie kindgerecht ist, alltagsnahe Wortschatz, jeweils für die Altersgruppe. Das ist gar nicht so einfach. Da kann man gern auch immer mal reinlesen und laut vorlesen und sich dann überlegen, passt es so für mich? Ja? Also man muss da kein Experte sein, kein Germanist, keine Germanistin oder so, aber man kann das mal gucken, wie ist denn die Sprache so. Was ich sehr wichtig finde, ist die kindliche Perspektive. Das ist auch das, woran viele AutorInnen dann zu knabbern haben, wenn sie Kinderbücher schreiben. Man muss schon in der Lage sein, sich auch noch ins Kind reinzuversetzen und ja aus Kinderaugen die Welt zu betrachten und das dann auch in ein Buch zu übersetzen. Also wer ist da im Fokus? Wenn es zu sehr pädagogisch wird, weil wir da unbedingt irgendwas reinpressen wollen und unsere Erwachsenensicht, dann gefällt vielleicht uns das Buch und wir haben das Gefühl, wir machen da was richtig Gutes, aber dann sind die Kinder halt nicht so dabei, wenn vorgelesen wird. Die Illustrationen sind ein Thema. Die müssen den Kindern gefallen. Und da würde ich sagen, das ist halt super individuell, was man an Illustrationen mag. Es ist aber vor allem wichtig, dass sie den Kindern gefallen, wenn wir Bücher aussuchen. Manchmal denken wir vielleicht, oh, das ist aber quietschend bunt und schreit, genauso bei den Themen. Ja, wir hatten das Regenbogen, Glitzer, Pupse, Einhorn oder so. Die Kinder haben da einfach Spaß dran. Vielleicht haben wir es auch noch, wenn wir älter sind. Vielleicht denken wir das aber albern, aber wir sehen ja an der Reaktion unserer Kinder.
Oder dieser eine Drache, der pupst.
Ja.
Ja, okay. Ne?
Da ist auch so ein Knopf dabei.
Ja, genau.
Da kann man pupsen. War der was Highlight für uns auch.
Absolut.
Genau, und deswegen wäre ein Ratschlag von uns, lasst auch die Kinder mit aussuchen. Wenn ihr in die Buchhandlung geht, wenn ihr auch in die Bibliothek geht, lasst die mal reingucken. Und ich denke, jeder, der schon mal vorgelesen hat, der merkt sehr, sehr schnell, ob ein Buch funktioniert für Kinder oder nicht, ja, ob sie gelangweilt sind oder nicht, ob sie viele Fragen stellen. Das Wichtigste beim Vorlesen ist, dass man Spaß dran hat. Weil nur dann bleiben Inhalte auch hängen und nur dann hat man eine gute Zeit zusammen beim Vorlesen. Ne? Und da es darf auch uns Erwachsenen gern Spaß machen, aber beim Vorlesen soll es vor allem auch den Kindern Spaß machen.
Total, ja. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass es gibt zwar diese Angaben, die die Verlage machen mit ab dem und dem Alter oder für die Zielgruppe, aber im Endeffekt wisst ihr als Eltern ja dann doch immer am besten, habe ich ein Kind mit einer langen Aufmerksamkeitsspanne und kann schon ein Buch lesen, das wo das Kapitel vielleicht ein paar Seiten geht, oder vielleicht eher noch ein Wirbelwind und es sollten vielleicht besser kurze Sätze sein, mehr Bilder auf den Seiten, wo man vielleicht auch über die Bilder dann eher sich unterhalten kann. Und da kriegt man dann, wenn man gemeinsam mit dem Kind aussucht und öfter vorliest, auch ein ganz gutes Gefühl drüber oder dafür, was können wir gemeinsam gut lesen, wo kann mein Kind auch folgen? Wo stellt es auch Fragen dazu? Oder wo ist es ganz unbeteiligt? Oder es ist eben überfordert zum Beispiel? Da kann man dann eben, merkt man dann, oh, wir sollten vielleicht doch mit dem Vierjährigen noch nicht Harry Potter lesen. Das ist vielleicht dann doch zu kompliziert. Genau.
Ja, wir hatten vorhin auch den pädagogischen Aspekt und der ist ja jetzt bei den Themen, die wir ausgesucht haben, durchaus dabei. Und ich denke, die Bücher, die wir mitgebracht haben, ich bin mir sicher, die schaffen das gut, dass das im Hintergrund passiert und nicht mit dem Vorschlag haben wir so, jetzt bringe ich dir mal was bei, Kind. Weil das Wichtigste ist immer noch, dass es gute Geschichten sind, dass es liebenswerte Charaktere sind und dass die Kinder da mit dabei sind. Und jeder weiß vielleicht noch aus seiner Kindheit eins der Lieblingsbücher. Ich habe heute sogar eins dabei, das ist nämlich schon etwas älter. aber auch bei den eigenen Kindern oder wenn man vorliest, wenn man mal ein Buch hat, das so richtig gut gefällt, dann muss man es immer wieder lesen. Mein Sohn hat mir auch mal, der liest sein Lieblingsbuch mir selbst vor, weil er es einfach auswendig kann, dann muss ich zuhören. Also wenn Bücher da sind, dann die werden richtig geliebt und wie das bei Kindern so ist, dann ist sich die Wiederholung auch wichtig.
Das Problematische an der Wiederholung ist ja, wenn man dann mal selber am Abend müde ist und man denkt sich, boah, heute überspringe ich ein bisschen was, sie wissen es. Sie merken es ganz genau und dann heißt, schau, Mama, nein, da fehlt noch was, du hast das nicht vorgelesen. Trotzdem will ich euch gerne die Botschaft mitgeben, die Wiederholungen sind eigentlich super. Also es ist prinzipiell zum einen ein tolles Zeichen, diese Geschichte, dieses Thema, das interessiert mein Kind, das begeistert. Dann hat Wiederholung den Effekt, beim ersten oder zweiten Mal hören ist man in der Haupthandlung drin, oder? Man will unbedingt wissen, was passiert mit dem Protagonisten oder der Protagonistin. Schaffen sie es gegen den Drachen oder was auch immer? Die Spannung ist da. Und wenn ich es aber öfter gehört habe, kann ich Nebenstränge der Geschichte, wie zum Beispiel dann auch so einen leichten, eingeflochtenen pädagogischen Hintergrund erfassen. Und wenn man ein Buch mit einem Kind öfter liest, merkt man dann auch, es kommen plötzlich neue Fragen dazu, weil irgendeine Interaktion dann mal in den Fokus gerückt ist. Man muss ja nicht mehr so auf die Hauptgeschichte achten. Und so können sich mehrere Aspekte einer Geschichte für ein Kind auch entfalten. Und das Dritte, was ich total schön finde, ist, Kinder lieben vor allem so im Kindergarten und Vorschul-, Grundschulalter da Wiederholungen auch deswegen, weil sie unglaublich sicherheitsspendend sind. Es ist vorhersehbar. Am ersten Mal zitter ich noch mit. Umso öfter ich es höre, umso mehr weiß ich, was passiert. Und eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ich kenne super viele Erwachsene, die an einem stressigen Arbeitstag abends eine Serie anmachen, die sie eigentlich schon mitsprechen könnten. Mein Guilty Pleasure ist bis heute noch Scrubs. Und wenn ich einfach den Kopf viel zu voll habe, dann mache ich einfach eine Folge an. Das ist dann nur reine Unterhaltung. Das ist für mich nicht mehr spannend, ob der Patient überlebt, weiß ich. Auch nicht. Aber es ist beruhigend. Es gibt mir auch noch Sicherheit. Genauso ist es mit Kindern, die immer wieder die gleiche Geschichte anhören wollen, vorgelesen bekommen wollen, das gleiche Lied, den gleichen Reim. Es ist vorhersehbar und spendet absolut Sicherheit. Also Kinder lieben Wiederholung. Mhm. Für uns ist
es kommt eine neue Scrubs-Staffel.
Ist gelesen? Das kann nicht gut sein.
Okay. Ja. die Information an
okay, das wäre natürlich schlimm, wenn die Information an mir vorbeiging, aber das kann nie wieder so werden.
Kinder lieben es natürlich auch, wenn sie ihre Figuren immer wieder treffen. Das ist wie bei Serien, die sie im Fernsehen gern anschauen. Oder also bei uns sind es gerade die drei Fragezeichen, die beim Einschlafen dabei sein müssen. Bei euch auch, ne? Gleiches Alter. Ja, unsere mein Kleiner und deine. Und die müssen, also auf die kann man auch ein bisschen achten im Kinderbuch. Die dürfen gern auch Ecken und Kanten haben. Also früher war das viel stereotyper, jetzt dürfen die auch Schwächen haben. Sie sollten Anknüpfungspunkt an die Lebensrealität haben. Also Märchen sind auch super und Fantasy, alles ist gut, weil da ist ja trotzdem immer ein Funken dessen drin, was ich im Alltag erlebe. Ne? Also irgendwo muss das Kind spüren, da kann ich anknüpfen. Und dann sind es meistens die Gefühle. Wenn das Setting irgendwie ganz fantastisch ist, dann sind es die Gefühle, an die ich anknüpfen kann. Und dann sind es eben oft die Hauptfiguren, mit denen ich mich ja identifizieren kann oder wo ich mir überlege, warum tun die das? Also ganz oft ist ja auch bei Erwachsenenlesern, die fand ich so ein bisschen unsympathisch, die Hauptfigur. Darf auch mal sein, die darf auch mal Fehler machen, die darf sich auch mal falsch entscheiden. Und gleichzeitig kann man eben durch so eine Identifikationsfigur auch ganz neue Welten für Kinder eröffnen. Und das ist was uns jetzt auch wichtig war bei der Auswahl heute, dass wir gucken, dass wir Bücher aussuchen, die Familie und Lebenswelten zeigen, die nicht immer die eigenen sein müssen, die einfach divers sind, in dem auch mal andere Konstellationen vorkommen, um einfach offen zu sein und Kindern einfach einen Einblick auch mal zu geben in andere Lebenswelten. Genau, bevor wir jetzt zu genau diesen Büchern kommen.
Die wir jetzt schon wirklich oft angeteasert haben.
Ja, jetzt wird's. müssen wir ein kurzes Thema noch vorab mit euch besprechen, weil die Frage auch immer wieder kommt und gerade so aktuell ist, die KI. Weil die natürlich im Kinderbuch auch eine große Rolle spielt. Auch als Autorin und als jemand, dessen Job durch die KI durchaus gefährdet ist, als Lektorin und Autorin, verteufel ich die KI nicht per se. Aber wir müssen kurz ein bisschen drüber sprechen, was die im Kinderbuch gerade macht und wie man da ein bisschen auch als Leserin und Leser mit umgehen kann.
Ja, dazu vielleicht auch einfach die Nachricht, es gibt momentan wirklich viel KI-Bücher im Onlinehandel, die fluten den Markt eigentlich. Da wird Bild generiert, da wird Text generiert, teilweise unüberprüft, weil die KI einfach viel ausspuckt und dann doch nicht mehr durch einen Verlag oder ein Lektorat oder sonst was abgesichert ist. Das heißt, inhaltlich kann es alles sein. Und es wird halt auch viel damit geworben, dass man damit auch das schnelle Geld machen kann.
Genau, also Self-Publishing-Bücher gibt es auch wahnsinnig gute Bücher. Also es muss nicht immer der Verlag sein, das sage ich nochmal, weil ich auch mit Self-Publishing zusammenarbeite. Aber ein Verlag oder dann ein Lektor, eine Lektorin hat halt immer noch mal einen Blick drauf, dass das alles passt. Und wir Autoren und Autorinnen, wir schreiben mit Herzblut unsere Bücher und auch die Illustratorinnen, die ÜbersetzerInnen, die damit dran beteiligt sind, die sind eben anders als eine KI sehr involviert in dieses Buch. Ne? Deswegen tut es uns natürlich weh, wenn da die KI uns das einfach so wegnimmt und es ist halt sehr austauschbar, viel Copy und Paste. Im besten Fall, im schlechtesten Fall ist es auch einfach inhaltlich Mist und nicht kontrolliert und wer weiß, was da drin steht. Die verkaufen sich halt online teilweise sehr, sehr gut und dahinter stecken oft tatsächlich solche Maschen, dass man damit sehr viel Geld machen kann. Also es gibt sehr viele Anbieter, die sagen, ich zeige euch, wie du mit sehr, sehr wenig Aufwand mit der KI wahnsinnig erfolgreiche Kinderbücher machst und da steht halt nicht dahinter, dass jemand tolle Geschichten erzählen will, dass er den Kindern was Gutes tun will oder jetzt auch vom Kinderbuch abgesehen, sondern geht's einfach nur ums Geld machen. Das ist nicht ganz so schön.
Und noch auch nicht gut erkennbar, oder? Es ist halt schwierig. Wird auch nicht gekennzeichnet. Also können wir nur hoffen, dass da noch eine Regelung kommt.
Es arbeiten zum Beispiel bei Cover-Illustrationen, arbeiten Verlage auch schon mit KI, ne? Aber da ist ja trotzdem nochmal eine Qualitätskontrolle dahinter. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, ob das sinnvoll ist oder nicht. Was wir nur euch mitgeben wollen, wenn ihr uns jetzt zuhört, hier vor Ort oder daheim, wo auch immer ihr gerade hört, in der Einschlafbegleitung, beim Putzen, beim Autofahren, guckt doch in die Buchhandlungen, wenn ihr Bücher kauft oder in die Bibliotheken, da könnt ihr euch beraten lassen. Da sind Leute, die haben eine Auswahl getroffen, da stehen gute Bücher, da könnt ihr einfach sicher sein. Also wenn ihr jetzt einkaufen wollt, dann macht es doch zum Beispiel hier in der Tiroler Buchhandlung oder in eurer Buchhandlung eures Vertrauens. Da habt ihr nicht die Gefahr, dass ihr auf solche Maschen reinfallt, weil oft merkt man es dann auch, als wenn man es daheim liegen hat, dass man da eigentlich Mist gekauft hat.
Oh. Ja, und da geht es mit dem gemeinsamen Schmökern mit dem Kind dann auch viel besser.
Ja.
Gut, wir starten jetzt endlich mit den Büchern, von denen wir euch schon die ganze Zeit erzählen. Und zwar darf ich mit den Themen Gefühle bzw. mit der Wut anfangen. Wir haben mitgebracht Wut, wofür bist du denn gut? Und ein Buch aus einer Reihe von 4 von der Elisa Eckartsberg, ja. Die hat über die 4 Hauptgefühle ein Buch geschrieben und unter anderem, also das hat mir und meinem Sohn besonders gut gefallen. Die Wut hat hier so eine kleine Antenne oben drauf, wenn sie dann so gibt so ein Alarmsignal. Und das hat mir so gut gefallen, weil Wut wird in diesem Buch eben nicht verteufelt als zerstörerisches Gefühl oder Gefühl, das unterdrückt gehört oder für das es eben Ärger gibt, Konsequenzen oder sonst was, sondern die Wut ist ein Helfer in unserem Gefühlszentrum. Er ist ein Signal, ein wertvolles Signal, das zeigt, boah, hier stimmt was nicht. Es geht nicht nur darum, dann auch irgendwie Verständnis dafür zu kriegen, dass Wut ein gutes Gefühl ist oder auch ein hilfreiches Gefühl, sondern wie das Kind dann auch erkennen kann, auf was will es mich denn aufmerksam machen? Also was hat mir jetzt in der Situation nicht gepasst? Warum schlägt mein Wutmonsterlein in meinem Bauch gerade Alarm? Und was mache ich denn dann auch mit der Wut? Wie kann ich die denn dann auslassen? Und das Wutmonster leitet das Kind dann an, zu sagen, Nein zu sagen zu einer Situation, die dem Kind Unwohlsein bereitet. Oder jemandem zu sagen, das mag ich nicht, das hat mir wehgetan. Also seine Grenzen aufzuzeigen, ohne aber eben, wie das Kind das erst macht, die Wut richtig auszuagieren, mit eben auch treten und auf was einschlagen, sondern auch wirklich dieses Grenzen ziehen. Und damit wird die Wut dann ein bisschen kleiner und sagt, ich melde mich wieder, wenn es das nächste Mal was gibt. Das habe ich ganz toll gefunden. Und ich mag es ganz gerne, wenn sowohl bei Gefühlen als auch in meiner beruflichen Tätigkeit, wenn Symptome nicht als etwas geschildert werden, was rausgerissen gehört aus unserem Organismus oder unserer Psyche, sondern etwas, was uns was sagen will und was eigentlich auf unserer Seite ist, nur halt manchmal übertreibt mit seinem Warnsystem. Und das Zweite, was jetzt nicht nur auf die Wut ist, sondern Gefühle allgemein, ist ein gutes Gefühl, ein Gefühlstagebuch auch für Kinder. Wir lernen am Anfang vom Buch 20 verschiedene Gefühle kennen und jedes ist unterschiedlich gestaltet. Mein Sohn sagt, Ekel sieht aus wie ein abgelaufener Wackelpudding zum Beispiel. Und Entspannung sieht aus wie so eine schläfrige, flauschige Gurke. So. Und jedes Gefühl wird ganz kurz beschrieben. Also da nicht Monstertexte zu, sondern das sind immer so, ist wirklich ganz kurz das Gefühl und dann so ein kleiner Text dazu. Und in dem Text erfährt das Kind erstmal das Wichtigste, was es über ein Gefühl wissen muss. Das sind zweierlei Dinge, die sie hier immer benennen. Wie benennt man dieses Gefühl? Wie heißt es? Also da wirklich der erste Satz, da wiederholt sich ja noch immer, wenn du Scham fühlst, schämst du dich. Klingt jetzt für uns Erwachsene, wenn wir es lesen, total banal. Warum sagen die zweimal das Gleiche? Für ein Kind gibt es aber Wörter plötzlich. Okay, Scham ist das Gefühl und der Gefühlsausdruck ist Schämen. Und zusätzlich kommt dann eben immer noch eine Beispielszene, eine Situation, in der man klassischerweise ein solches Gefühl empfinden würde, wie zum Beispiel Überraschung eben. Du hast nicht gewusst, dass du ein Geschenk bekommst, wenn Mama nach Hause kommt und du bist dann überrascht. Du fühlst Überraschung, du bist überrascht. Habe ich ganz toll gefunden. Und der zweite Teil vom Buch ist dann das Gefühlstagebuch. Da gibt es dann 100 Tage lang immer eine Seite. Was hast du heute erlebt? Was war heute besonders schön und welche Gefühle hast du gefühlt? Und da darf man dann eins ankreuzen. Und für meinen Sohn das absolute Highlight war, alle 10 Tage gibt's ein Bonusrätsel. Das einen dann belohnt, dass man jetzt 10 Tage lang reflektiert hat und achtsam war. Und dann gibt's dann eben so ein Rätsel wie, also so ein Labyrinth, so ein kleines. Es dann steht auch immer wieder 10 Tage geschafft. Also man wird auch richtig motiviert. Und es ist wirklich schön illustriert. Also wir haben, glaube ich, eine Stunde allein über die einzelnen Figuren gesprochen und was die darstellen. Fand ich ganz toll. Kann ich sehr empfehlen.
Sollte ich vielleicht für meine therapeutischen, ich schreibe mir meine 3 besten Sachen des Tages auch nutzen, dass ich mir da so Belohnungen noch alle 10 Tage gebe.
Ja, mach die Belohnungen dazwischen.
Weil also, Routine
laut meinem Sohn funktioniert das top.
Genau, wir haben ja schon gesagt, wir haben solche Evergreen-Themen. Wir haben welche, ich habe jetzt welche dabei, die sind auch immer wichtig. Gerade finde ich nochmal aktueller und auch ein bisschen schwieriger noch zu vermitteln manchmal als Gefühle. Und ich fange an mit Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit. Das klingt jetzt ziemlich neu, das klingt vielleicht auch ein bisschen spröde, aber ich habe ja schon angekündigt, ich habe ein Buch dabei, das ich als Kind wahnsinnig gern gelesen habe. Die dumme Augustine von Ottfried Preußler, erschienen 1972. Das Problem war damals schon bekannt. Und es ist ein bisschen erschreckend, dass es immer noch so ist. Also es geht um den dummen August und die dumme Augustine. Die ist ein bisschen beleidigt oder findet es richtig schade, dass sie immer sich um die Kinder kümmern muss, Gugu, Gugga und Gugilein, während ihr Mann drüben in der Manege den Applaus bekommt und auftreten darf. Und sie muss den Haushalt machen, sich um alles kümmern und sie darf nie. Und dann bekommt ihr Mann Zahnschmerzen. Und wie das beim Zahnarzt so ist, wenn man da unangemeldet ankommt, er muss 3 Stunden lang warten. Und was machen sie jetzt mit der Zirkusaufführung? Und dann springt sie ein. Und oh Wunder, der Direktor kann es gar nicht fassen, der Zirkusdirektor, das macht sie erstaunlich gut.
Ah ja, Überraschung.
Diese Clownvorstellung. Ja. Und dann kommt der Mann vom Zahnarzt und sagt, ja, das ist ja Respekt, das kannst du richtig gut. Und da ist so ein Umdenken dann da und dann sagen sie, ist ja eigentlich gemein, dass nur ich auftreten darf und du nicht. Und dann beschließen sie gemeinsam am Abend, dass sie sich jetzt abwechseln. Und das ist so, es geht eigentlich um Zirkus, um Unsinn, das sind total lustige Bilder, aber es ist so ein schöner Zugang zu diesem Grundproblem. Also auch wenn man da noch nie drüber gesprochen hat, wenn das gar kein Thema ist, man versteht, die Kinder verstehen sehr, sehr schnell, warum das unfair sein kann. Und ich mag ganz besonders die Illustration am Schluss, wo die beiden Eltern sich dann so freuen, dass sie jetzt eine quasi 50-50-Lösung für sich gefunden haben. Also diese ganzen Begriffe für Mental Load und so, die waren in den 70ern sicher noch nicht aktuell, aber die Tatsache, dass die Frauen da ja im Berufsleben noch nicht so angekommen waren, vor allem nicht gleichberechtigt waren, das war damals noch ein größeres Thema als jetzt, aber wir sehen ja, dass es jetzt immer noch da ist. Mir ist jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen, dass ich mit dem neuen Buch, das ich dabei habe, Der Tag, als die Frauen streikten, das ist zwar erst 2024 erschienen, aber wir sind auch wieder in den 70ern. Okay. Ja, weil es gab 1975 den langen Freitag in Island, der Frauenstreiktag. Da haben sich alle Frauen einfach gedacht, wir streiken und haben um 14 Uhr alles niedergelegt, zu Hause, im Büro, überall, wo sie waren, und sind auf die Straße gegangen. Und zwar 90% aller Isländerinnen. Das ist unglaublich viel und es wird heute noch viel gefeiert. Und da geht es in dem Buch drum, dass Linda Olafsdottir, die Isländerin, ist das eine Übersetzung, geschrieben hat. Und zwar geht Vera, die Hauptfigur, geht mit ihrer Mama auf eine Demonstration. Und ihre Mama erklärt, wie das denn auch damals war. Warum, wo sind denn die Hintergründe dieses Frauenstreiktags? Warum sprechen wir da immer noch drüber? Wie war das damals für die Männer, weil sie als Kind da auch dabei war? Und wie ist es denn, wenn der Papa plötzlich sich um alles kümmern muss und gar nicht weiß, wo denn alles liegt und der Papa hat zum ersten Mal gekocht? Also natürlich war das in den 70ern noch anders, aber auch da kann man eben dadurch, dass sie dann auch gemeinsam zum Streiken gehen, den Kindern mitgeben, dass das auch jetzt noch aktuell ist. Und ich habe das mit meinen zwei Söhnen gelesen. Ich habe Jungs daheim, die mit dem Thema weniger konfrontiert werden und Kinder ja sowieso noch nicht so wie wir im Alltag, die haben es richtig geliebt. Ja, und hatten Fragen, da sind dann auch Bilder drin, ich muss dann nochmal googeln, wie sah es denn damals aus. Und ich habe die Hoffnung, wenn wir auch unseren Jungs solche Themen mitgeben, es ändert sich ja schon viel, dass wir dann auch in den kommenden Generationen da einfach eine andere Einstellung haben. Und das ist hier auch nominiert für den Jugendliteraturpreis im Genre Sachbuch. Und es sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ne? Also das ist noch ein bisschen kindlicher, da ist schon mehr Info, auch für jedes Alter. Die zwei kann ich sehr empfehlen.
Ja. Eine Folge von ungleich verteiltem Mental Load und Verantwortung in der Familie und so weiter kann ja auch eben die psychische Erkrankung der Mutter sein, die ja leider recht häufig sind mit der Wochenbettdepressionsrate von 15%, Mama-Burnout jede fünfte, die Müttergenesungswerke auf Monate ausgebucht in Deutschland. Und tatsächlich ist das ja auch genau unser Thema. Mama-Fürsorge hat ja damit begonnen, dass wir die Klügere gibt abgeschrieben haben, um Mütter gegen Erschöpfung zu helfen, wo es um eben auch die Aufteilung von Mental Load und Unterstützungssysteme geht. Deswegen habe ich noch zwei Bücher mitgebracht, die in der Arbeit bei mir ganz eine große Rolle spielen. Und das ist einmal Annikas andere Welt. Das ist ein Kinderbuch mit einem Sachbuchanteil, wo es eben darum geht, dass Annikas Mama ist depressiv geworden und Annika versteht die Welt nicht mehr, weil ihre Mama ist jetzt ganz anders. Also sie ist schon ein bisschen schleichend gewesen, aber die ist immer trauriger und nicht mehr so lustig wie vorher, kommt, mag nicht aus dem Bett, die ist ganz viel müde und Annika fängt an, sich ein bisschen zurückzuziehen, weil sie Sorge hat, dass sie ihrer Mama zu viel ist und dass es halt vielleicht auch an ihr liegt oder dass sie mehr aufräumen sollte. Und mit dieser Geschichte wird ihr dann erklärt, dass sie, was mit Mama los ist, ist, wie so man, wie psychische Krankheiten entstehen. Alles ist ganz kindgerecht geschrieben. Es ist schon mehr, man könnte sagen, ein kindliches Sachbuch. Es ist jetzt auch kein Bilderbuch, aber es hat eine ganz schöne kindliche Sprache für ein sehr schwieriges Thema. Und es gibt den Kindern wirklich gut Worte an die Hand, um zu beschreiben, was das mit ihnen macht oder was auch Mama jetzt gerade erlebt. Es ist ganz klar auf die mütterliche Situation gerichtet. Ähnlich gut funktioniert dieses Buch. Das ist Was ist bloß mit Mama los? Das ist, hat sich mehrere Krankheiten angeschaut, die Mütter betreffen können. Also hier gibt es Angst, Depression, Stress und Trauma. Was ja ähnlich sich aufs Kind auswirkt, dass man einfach sich nicht mehr auskennt, die vertraute Umgebung ändert, also die vertraute Beziehung ändert sich. Ohne Erklärung dafür haben wir wirklich das große Problem, dass Kinder unter 7, 8 egozentrisch denken. Nicht egozentrisch jetzt im bös gemeinten Sinn, sondern im Wort Ursprungssinne. Ne, es dreht sich alles um sie. Und Kausalitäten werden so gemacht, dass sie denken, okay, es ist was anderes, es ist was passiert, Papa ist wütend, Mama ist traurig, was auch immer. Ich muss schuld sein. Andere Erklärungen kommen erst, wenn Perspektivenübernahme möglich ist. Und deswegen ist es so wichtig, hier Tabus zu brechen und sich solche Bücher an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, hey, ich bin erkrankt, ich nehme auch Hilfe in Anspruch, ich gehe vielleicht in Therapie und möchte das meinem Kind auch gerne erklären. Und hierbei können diese beiden Bücher jetzt in dem Fall wirklich für Depressionen und mit Anregungen für Eltern, wie kann ich es erklären, und hier für mehrere Krankheiten sogar, können da sehr hilfreich sein, um diese Sprachlosigkeit zu überbrücken.
Was ist bloß mit Mama los, hatten wir auch zu Hause, als ich die Wochenbettdepression hatte, weil das einfach so schwer war, einem kleinen Kind zu erklären und ich da super froh war. Es ist ja schon schwer, das anderen Erwachsenen zu erklären oder selber zu verstehen manchmal, dass es da Hilfe gibt. Ja, und genauso schwer ist es mir gefallen, obwohl ich Politikwissenschaften studiert habe, meinem größeren Sohn zu erklären, wie das denn eigentlich ist mit den Wahlen und welchen Bundeskanzler wir da gewählt haben. Und in Österreich war es ja die gleiche Sache. Da waren Wahlen, da wurde viel gefragt. Du hast ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass dein Sohn sich gefragt hat, was sind das eigentlich für Plakate alles sind? Was sind denn das da für Leute, die einen anschauen und was wollen die eigentlich? Ja? Und deswegen haben wir auch zwei Demokratiebücher mitgebracht. Und da passt jetzt auch ganz gut. Wir wurden nämlich auch, wir haben eine Hörerfrage mitgebracht, wie wir so den Kinderbuchmarkt einschätzen. Auch kritisch. Und das ist jetzt was ich sehr positiv finde. Wir haben vorhin nochmal drüber geredet. Zwei Dinge, die uns auffallen, ist, den Kindern wird mehr zugetraut. Es werden viel mehr Themen aufgemacht als früher. Und die Kinderbücher werden auch diverser, gehen weg von den Stereotypen. Ne? Also es gibt, das gibt's alles immer noch, aber wir fanden eigentlich, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Kinderbuchmarkt, dass da sich so viel tut und dass man auch viel mehr Auswahl hat. Wir haben jetzt schon die KI-Problematik angesprochen. Es gibt auch mal schlechte Bücher, logisch, die gibt's überall. Aber dass wirklich im Markt sich ganz viel tut.
Ja.
Zum Beispiel gibt es eine Klappe, also eine Pappbilderbuch zum Thema Demokratie, wo man denkt, ja, was mache ich jetzt mit einem 2- oder 3-Jährigen? Aber es ist wirklich, es ist so lustig, ja. Also es sind halt immer Tiere, die müssen irgendwas demokratisch entscheiden. In die Berge, ans Meer, wohin soll es gehen? Wir stimmen einfach ab, dann werden wir sehen. Mehr ist gar nicht nötig, um so einen Impuls zu setzen, dass Kinder verstehen, wie es Zusammenleben funktionieren kann, bei unterschiedlichen Interessen. Wer kennt sich aus und findet den Weg ohne Mühe? Berthilde soll es sein, so entscheiden die Kühe. Also da haben sie ihre Kanzlerin gewählt, die Berthilde. Und das ist ja eigentlich für kleinere Kinder, ja, aber meine Großen hatten auch echt noch Spaß an den Illus und ich liebe es und meine Kinder auch, wenn man Bücher drehen darf zwischendrin, weil die Giraffen einfach zu groß sind fürs Querformat. Also es muss gar nicht viel dahinter, also gar nicht viel Text oder so dabei sein. Demokratie kann auch im Pappbilderbuch schon wunderbar transportiert werden können. Gemeinsam, na klar, von Sven Gerhardt und Nicola Renge. Genau. Das ist ganz neu erschienen und das hat uns, also ich habe es behalten, wo wir Pappbilderbücher eigentlich schon aussortiert haben, weil wir es halt so mögen.
Ja, das ist wirklich auch richtig süß, schön. Ja. Ja.
Und dann habe ich dabei, Was ist eigentlich Demokratie? Von Sally Lisa Starken und Tina Rute. Das ist jetzt tatsächlich mehr ein Sachbuch, aber es erzählt auch eine Geschichte von Toni, die in der Orangenkiste wohnt. Und da haben wir die Diversität schon. Das ist eine Art Wohnprojekt, wo viele verschiedene Leute zusammenwohnen, so mehr Generationen wohnen. Und die gewinnen 5.000 Euro. Und das klingt ja mega gut, aber die einen würden lieber einen Gemüsegarten anlegen, die anderen hätten gerne einen Skateboardpark, die kleinen Kinder würden gern, dass der Spielplatz endlich mal richtig gemacht wird. Und dann muss eben diskutiert werden. Da muss jeder Argumente vorbringen und es muss am Schluss entschieden werden mit der Mehrheit, was tun wir. Und das ist so eine kindgerechte Annäherung an dieses Thema, ja, wie man es auch vielleicht in der Schule dann später macht, dass man sagt, wir wählen einen Klassensprecher und da einfach schon für Jüngere, wie können wir auch in der Familie oder im Umfeld, wie können wir das machen? Und noch dazu sind die Figuren sehr divers, die da mitspielen. Und das ist auch, war auch auf der Shortlist für das politische Buch 24 von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da ist wirklich was dahinter und es macht Spaß. Und von Toni und der Orangenkiste gibt es auch noch was zum Thema Frieden und Klimawandel. Genau, wenn man das mag, da geht die Figur auch weiter. Fand ich auch sehr schön.
Nachdem du jetzt den Politikteil Gott sei Dank gemacht hast, weil das ist nicht mein Steckenpferd, werd ich mir noch das Thema Trauer anschauen. Und ich bin in der absolut wirklich privilegierten Situation, dass ich noch selber keinen Verlust bisher betrauert habe und ich bin 37 Jahre alt, meine Großeltern leben noch, Eltern leben alle, alles total gut. Unsere erste Begegnung mit Tod war vor 2 Jahren, als der Hund gestorben ist. Und dann habe ich es aber gleich mit Kind durchgemacht. Weil der war da knapp, also noch nicht ganz 5, aber schon alt genug, um zu verstehen, da ist jetzt jemand weg. Und der war ja jetzt die ganze Zeit bei mir. Und auf so vielen Sommerfotos ist er immer mit drauf. Und das war dann schon richtig, ja, war zum Knabbern. Und vor allem eigentlich für mich am schlimmsten, dass er so dran zu knabbern hat. Und auch da hat uns ein Kinderbuch geholfen. In dem Fall war es, als dass ich, wir haben es so oft gelesen, dass ich nicht mitbringen konnte. Es steht aber da drüben, im Leb wohl, lieber Dachs. Leb wohl, lieber Dachs ist eigentlich schon ein Klassiker unter den Trauerbüchern für Kinder. Gibt es auch schon länger. Ne, und ist eine richtig tolle Geschichte. Weil, in dieser kleinen Waldgemeinde, der kennen alle den Dachs. Der ist schon Opa, der hat schon jedem mal geholfen, jeder hat eine Geschichte mit dem, der hat immer einen Rat gewusst und dann hat er, eines Abends ist er dann eben nicht mehr aus seiner Höhle rausgekommen und alle in dieser Gemeinde, vor allem der Fuchs, ist ganz traurig und sie versuchen einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und der Weg, den sie dann finden, ist, dass sie sich zusammensetzen an einer Stelle, wo sie sich oft mit dem Dachs getroffen haben und dann sich Geschichten vom Dachs erzählen. Also sie lassen ihn in der Erinnerung weiterleben und finden so Trost. Und das habe ich so nicht, also sie finden dann auch einzelne Sachen, wie, dass sie vielleicht jetzt seine Höhle nochmal aufräumen oder vorne den Eingang kehren, was er immer gemacht hat. Also so kleine Sachen für sich, Rituale, Symbole, eben diese Erinnerungen. Ich habe es mega toll gefunden, um jemandem zu zeigen, ja, traurig sein ist vollkommen in Ordnung und wir dürfen auch darüber reden und wir dürfen uns was erzählen und sie dürfen in uns noch weiterleben. Und das andere Buch, das ich mitgebracht habe, da finde ich schon einfach den Titel cool, geht Sterben wieder vorbei. Das ist schon so eine Frage, wie sie einfach ein Kind stellt es mit Sterben noch nicht so richtig was in Verbindung bringen kann. Und da dieses Buch hat sich zur Aufgabe genommen, eine Antwort auf all diese kindlichen, für uns absurd anmutenden Fragen, weil für uns ist das alles schon klar. Die Fragen, wie riecht der Tod? Wie sieht der Tod aus? Was fühlen die Toten? Und geht es wieder vorbei eben? Wann hört das auf? Ist das jetzt so wie Urlaub? Fragt ein Kind, ja, und wann ist das dann vorbei? Wann kommt jetzt Opa wieder? Und das sitzt man ja als Erwachsener vor diesen Fragen, also, ja, nee, und keine Ahnung, wie der Tod riecht und na, und diese Sprachlosigkeit überwindet dieses Buch und nimmt sich dieser Fragen an, und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und es hat trotz des schweren Themas ein bisschen einen Witz, das Buch. Also es versucht das Thema dann nochmal nicht ins Lächerliche zu ziehen, sondern ein bisschen eine Leichtigkeit mitzugeben, weil was man bei trauernden Kindern nicht vergessen darf, ist, also Erwachsene trauern meistens länger und intensiver, weil Kinder springen rein und raus in die Trauer. Da kann es auf einer Beerdigung zu der Situation kommen, dass das Kind, alle sind traurig und das Kind kapselt sich ab, das ist jetzt zu viel, geht auf den Spielplatz und lacht, ohne dass es jetzt irgendwie, wir Erwachsene würden es schlimm finden, das ist doch nicht angemessen. Das Kind braucht diese Pause von dieser schweren Emotion und dann irgendwann ist wieder Raum. Und das Buch nimmt das auch ein bisschen mit auf, dass es auch okay ist, dann zwischendrin mal wieder Freunde zu treffen und zu lachen, ohne dass das heißt, dass man jetzt denjenigen nicht mehr vermisst oder nicht mehr trauert. Finde ich ziemlich gut.
Und es kommen definitiv Fragen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also bei mir war es zum Beispiel so, was ist, wenn wir ihn vergessen, den Opa? Ja. Mir war klar, dass ich ihn nicht vergesse. Ja. Aber habe ich gesagt, müssen wir drüber reden, ja? Oder wann kriege ich meinen neuen Opa jetzt? Viel bei Trauer fehlen uns auch die Worte, weil wir das in der Gesellschaft gar nicht so offen machen. Ja. Und auch die Bücher, die wir dazu gelesen haben, haben auch mir geholfen in meiner Trauer, weil sie schöne Antworten finden manchmal. Wenn man sich auch nicht ganz so sicher ist, was glaubt man denn eigentlich, was danach passiert, kann man da auch als Mama und Papa oder Angehöriger wirklich auch als Erwachsener noch was rausziehen und gemeinsam drüber sprechen. Das war sehr hilfreich.
Mit dem Eisvogel.
Ja, ich habe ein Buch noch, das haben wir gar nicht vorangemeldet, das habe ich jetzt nur so dabei, das war bei uns Opa und der Eisvogel. Das lesen wir ganz viel, weil mein Papa auch so ein Vogelfreund war und dann gab es gerade ein Buch mit dem Vogel und das wird immer wieder gelesen und da heißt es immer, die Natur geht immer weiter. Also da geht es so den Lebenszyklus von den Eisvögeln, die kriegen Junge und dann sind die Älteren weg. Und am Anfang ist der Opa noch dabei und als sie dann wieder im nächsten Jahr wiederkommen, ist der Opa nicht mehr dabei. Das wird auch gar nicht so explizit ausgesprochen, aber es hat auch mein Jüngster wirklich sofort verstanden, was gemeint ist. Und das ist auch ja, es hat uns sehr berührt. Genau.
Ja, bevor ich noch zum Thema Streit kommen darf, ja, was überraschenderweise eins der Lieblingsbücher meines Sohnes ist, obwohl er gar kein Geschwister hat, mit dem er streiten kann.
Und du findest es überraschend, dass dein Sohn mein Buch gern mag?
Nein, ich liebe deine Bücher, aber er hat kein Geschwister, mit dem er streiten kann. Warum?
Er hat ja Mama und Papa. Genau. Ja. Aber ich mache ein Thema
vor. Bevor wir streiten, schauen wir uns noch einen Rassismus an.
Genau. Da habe ich jetzt zum ersten Mal ein Buch dabei, das sich auch an Ältere richtet. Weil das für mich so hilfreich war. Also es geht an ältere Kinder, ich würde sagen, interessiert und geübt schon ab 10, aber durchaus auch im Jugendalter. Das Buch vom Antirassismus. 20 Lektionen, um Rassismus zu verstehen und zu bekämpfen. Das macht eigentlich drei Dinge. Es erklärt sehr, sehr viel. Historisch, strukturell, was ist Rassismus? Wie fühlt er sich an für Betroffene, wenn man nicht selbst betroffen ist? Es bietet Platz zum Reflektieren, also gerade für LeserInnen, die selbst betroffen sind, in der einen oder anderen Weise, wo begegnet mir Rassismus, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das einsortieren? Und es geht noch einen Schritt weiter und gibt allen LeserInnen mit an die Hand, wie kannst du dich gegen Rassismus engagieren? Was kannst du im Alltag, im Kleinen oder im Großen machen, dass wir da rauskommen, dass sich da was ändert, dass sich die Leute nicht so schlecht fühlen müssen? Und das, finde ich, sind drei wirklich wichtige Sachen, die da zusammenkommen. Und es ist auch wirklich schön gestaltet für, ich sag mal, auch Kinder, die Social-Media-Erfahrung haben oder eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Es ist wahnsinnig bunt, es sind kleine Happen. Also es kommt sehr, finde ich, entgegen den Lesegewohnheiten, die jüngere, also ich bin nicht mehr jünger, die auch ich mittlerweile habe, muss ich ehrlich sagen, und die Jüngeren noch mehr, das in kurzen Happen zu haben. Und das kann ich empfehlen, auch mitzulesen. Also meine Jungs sind noch so ein bisschen zu klein dafür, aber ich habe es schon mal im Schrank stehen und ich habe es auch mit Gewinn gelesen. Und für etwas kleinere ist das Buch Steck mal in meiner Haut, Antirassismus, Aufklärung und Empowerment. Das schafft Ähnliches, auch für jüngere Kinder und natürlich nicht so umfangreich wie das große Buch, aber das thematisiert wirklich unterschiedliche Familiensituationen, Hautfarben, unterschiedliche Wohnsituationen, Religionen, Sprachen, all das, was gibt's denn da in unserem Umfeld? Sogar die Stolpersteine kommen vor. Sogar der Kolonialismus wird angesprochen in einem Kinderbuch von dem Alter. Und zwar so, dass die Kinder das verstehen, dass es sie nicht überfordert, aber dass sie schon mal gehört haben. Ich finde, dass das ein Thema ist, da lerne ich jeden Tag neu dazu. Und da kann man nicht alles auf einmal verstehen, aber da werden so viele Sachen angesprochen und jedes Kind findet da sicher einen Anknüpfungspunkt, auch im Kita-Umfeld zum Beispiel, wo es einem ja schon mal, man könnte ja auch mal ein Lied aus einem anderen Land singen zum Beispiel. Also wir haben ein Kind, dessen Mama kommt aus Indonesien und die hat ja auch eine Erzieherin, die daherkommt und die haben dann mal so indonesisch gekocht, haben indonesisch gesungen und das fanden die Kinder richtig cool, ja? Und da auch mal einen Einblick in andere Kulturen zu bekommen. Das ist ja zum Beispiel schon mal ein Anfang, der auch hier thematisiert wird.
Und so leicht kann es sein, oder? Ja. Einfach nur mal andere Kulturen im Kindergarten schon kennenlernen, oder? Da finde ich eine richtig coole Sache. Genau. Ja, die Katharina, es ist vielleicht eh schon ein bisschen klar durchgeblickt, aber die Katharina schreibt ja selber auch Kinderbücher. Ja, und ich mag ja das Ups-Konzept vom Humboldt Verlag auch deswegen so gerne, weil es ist prinzipiell eine wirklich schöne Kindergeschichte. Die gibt's auch also von mehreren Autoren schon. Das System bei den Ups-Büchern ist immer das gleiche. Es ist eine Kindergeschichte zu einem Thema. Und dazwischen gibt es immer so Einschubseiten für die Eltern. Und zwar, was geht hier in deinem Kind gerade vor? Was ist jetzt los in dieser, zum Beispiel Entwicklungsphase oder bei diesem Thema oder jetzt bei diesem Buch, Ups, wir haben Streit. Ist es jetzt eigentlich gut, wenn ich mich als Eltern einmische und moderiere oder sollte ich sie selber ausmachen lassen? Also es nimmt beide Seiten mit und man kann den einen Teil dem Kind vorlesen und dann in den Elternseiten mal noch schmökern, wenn man unsicher ist und witzig, ich habe es genau aufgeschlagen, sollen Eltern sich einmischen? Mhm. Genau. Ab wann muss ich eingreifen? Wird gehauen, gebissen, gezwickt, sowas? Also die Elternthemen und dazu noch, wie die Kinder selber in diesem Fall eine Lösungen für ihren Streit finden. Und ich habe es von der Katharina geschickt bekommen und mein Sohn will immer sofort alle Kinderbücher, ich muss lesen, die bei mir ankommen. Und ich dachte mir halt eben noch so, ja, es geht um Geschwisterstreit in der Geschichte. Also eben, was wir am Anfang gesprochen haben, ich dachte mir, das fehlt vielleicht der Identifikationsfaktor. Und er hat so cool gefunden und wie die erst war, fand das voll unfair, hat voll mitgefiebert, so unfair, wie das eine Geschwister mit dem anderen umgeht und dann, ah, guck, jetzt haben sie doch sich vertragen und Mama und Papa haben gestritten, ah, das kenne ich doch, ich, oh, okay, ups, doch eine Identifikation, also eine coole, wirklich eine schöne, leichte, amüsante, witzige Geschichte, die aber trotzdem auch noch was mitgibt. So, okay, streiten ist normal, streiten gehört dazu, mit Freunden, mit Eltern. Und, wie geht man mit einem Streit dann um? Wie darf ein Streit gut ablaufen? Was sollte man nicht machen? Und, also habe ich echt richtig cool gefunden. Und wie gesagt, mein Sohn, also das gehört zu den Büchern, wo ich nichts mehr überspringen kann, weil ich so einen Schimpf kriege. Und ich habe auch noch dein anderes dabei, einfach nur, damit ich es auch noch kurz gesagt habe. Ups, ich bin krank. Also wenn wir Glück haben, ist ja jetzt gerade die Sommerzeit und es ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber ab Herbst ist es dann wieder ein Dauerthema. Und ja, bitte klopft. Aber wenn man dann 12 Wochen am Stück halt krank ist, kann es halt doch vielleicht sein, dass man mal das Kind sich auch einfach, ja, es ist knatschig, es macht sich vielleicht auch Sorgen, immer nur krank. Deswegen möchte ich das für euren nächsten Herbst-Wintersaison, möchte ich euch das auch noch ans Herz legen. Auch von der Katharina, ups, ich bin krank.
Geschrieben in der größten Krankheitsphase, die wir jemals hatten. Das war,
ich hab, wie viele Wochen am Stück waren meine Kinder nicht im Kindergarten?
Also nicht immer abwechselnd, aber 12 Wochen im letzten Jahr. Und ich habe immer aus dem Wartezimmer Bilder gemacht und dann Verlag geschickt und gemeint, ich bin schon wieder recherchieren, ja, ich muss geilen Humor haben.
Ja. Stimmt, ja. Gut, mit den Büchern sind wir durch. Ich hoffe, ihr konntet mitnehmen, dass Kinderbücher weit mehr sein können als reine Unterhaltung oder Einschlafritual oder so, sondern die Möglichkeit haben, auch wenn ich mich wiederhole, Sprachlosigkeit zu überwinden, Kindern Wörter, Sprache, Perspektiven an die Hand zu geben, Türen zu öffnen für neue Welten, Ideen, Gedanken, die Ansichten anderer Menschen, dass sie euch helfen können, Brücken zu schlagen, wenn es mal schwierig wird, dass es für jedes Thema ein gutes Buch gibt, Katharina, für jede Lebenslage, und dass Kinderbücher ein steter Begleiter sind und auch Bücher über Jahrzehnte hinweg Verbindung mit Kindern und dann auch später Jugendlichen. Es gibt Jugendliche, die immer noch gerne vielleicht dann wenigstens gleichzeitig das gleiche Buch lesen wie die Mama oder der Papa, weil man dann auch noch in Kontakt bleiben kann und in Kommunikation. Und also, ich denke, man spürt unsere Bücherliebe, aber vielleicht konnten wir euch ja ein bisschen anstecken mit der Bücherliebe.
Es gibt für jedes Buch, ich noch ergänzen, für jedes Thema ein Buch. Ich hatte letztens eine Lesung in der Grundschule und die haben mir neue Themen vorgeschlagen. Ups, ich habe Schluck auf. Also falls euch das mal begegnet, ich bin mir noch nicht sicher, ob das für ein ganzes Buch reicht, aber also wir hatten sehr, sehr viele Ideen, was wir noch machen könnten.
Finde ich toll, dass einfach die Kinder mal fragen, ja. Für was soll man noch was schreiben? Ja, sehr coole Idee.
Ja. Gut. Wir müssen obligatorisch euch bitten, uns zu liken,
ja,
uns zu bewerten, wenn ihr...
Mit 5 Sternen.
Nur 5 Sternen. Wo ihr uns hört, wir leben auch davon, also wir leben nicht von diesem Podcast, Nein. Aber wir leben im Herzen davon, von euren Likes, von euren Reaktionen.
Von eurer Unterstützung.
Von eurer Unterstützung und freuen uns, dass es immer mehr Hörer werden und dass wir heute live Hörerinnen vor uns sitzen hatten. Das ist schön, wenn man nicht ins Off spricht. Genau. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, Mama für Sorge Podcast. Unterstützt uns auf Steady, da kann man uns monatlich mit einem ganz kleinen Beitrag eine große Freude machen und kriegt dafür immer schon die heißen News, wer demnächst in den Podcast kommt und kann auch Fragen uns mitgeben.
Und wir verlosen, wenn wir Autorinnen und Autoren zu Gast haben, auch immer das Buch, das
wir mitbringen. Ja, und da wir sehr buchaffin sind, wie ihr spätestens bei dieser 100. Folge gemerkt habt, kommt es relativ oft vor.
Ja.
Ja, wir feiern jetzt dann noch ein bisschen unsere erste Live-Aufnahme, unsere 100. Folge.
Ja.
Freuen uns, dass ihr da wart. Sagen sehr vielen Dank an unser Live-Publikum. Wir sagen Danke an die Buchhandlung Tirolia für das uns zu Gast haben.
Und für unseren absolut schönsten Podcast-Hintergrund aller Zeiten. Ja,
ich bin bei Nachgeschäftsschluss in der Buchhandlung, ich bin heute sowieso glücklich. Und wir danken ganz besonders nochmal dem Ladies Circle Innsbruck für die Organisation, für die Einladung, dass wir das hier mit euch heute Abend machen dürfen.
Vielen Dank.
Der darf noch.
So, dann haben wir uns jetzt also das Buch Ein gutes Gefühl angeschaut. Und was sagst
du? Also die Gefühle, die waren echt lustig gemacht. Die waren echt lustig gemacht, die Gefühle. Am liebsten hat mir das Gefühl gefallen, Mut. Das sah so lustig aus, wie ein Superheld.
Ja, genau. Was hast du gesagt? Wie eine Supergurke, gell?
Ja, erst wie eine Supergurke, eine orange Supergurke.
Mhm.